Deutschlandfunk Wirtschaft am Mittag.
Mit Sandra Pfister, guten Tag. Wir reden heute gleich über die Europäische Investitionsbank, eine unterschätzte Bank, deren Schlagkraft wir gleich hier mal zu erklären versuchen. Und wir schauen uns an, was bei VW und bei Audi passiert. Bei beiden werden heute entscheidende Weichen gestellt. Aber erstmal schauen wir an die Börse. Da haben wir Ulrich Barth im Börsenstudio in Frankfurt. Herr Barth, es gibt so ein kleines Plus beim DAX, eigentlich eher so eine Seitwärtsbewegung. Die Anleger schauen immer noch auf die USA zu schauen und China und die Gerüchte, dass es da wieder eine Annäherung gibt beim Handelsstreit, oder?
Ja, sie klammern sich geradezu an diese Hoffnung und das hat für ein Jahreshoch gestern gesorgt. Und auch wenn Sie sagen, das ist jetzt ein kleines Plus, ja, das stimmt. 13.201 Punkte, das sind gerade mal 21 Punkte mehr als gestern. Aber immerhin, es bleibt in der Nähe des Jahreshochs und das alte Rekordhoch von Anfang 2018 ist ja auch nicht so weit entfernt. Allerdings gibt es auch warnende Stimmen, die erinnern an die vielen vergleichbaren Hoffnungsszenarien, wo dann die Kurse stiegen und plötzlich gab es dann doch wieder rhetorische und tatsächliche Rückschritte auch in Form von Zöllen.
Gucken wir mal auf Daimler. Die Aktie hat ja schon gestern von sich reden gemacht, weil sie stark unter Druck stand. Heute verliert sie weiter. Also so richtig scheinen die Anleger mit den Kostensparprogrammen, die da gestern angekündigt wurden, doch nicht zufrieden zu sein.
Ja, sonst würde sie nicht heute weitere 0,6% verlieren zu dem ordentlichen Verlust gestern. Anleger vermissen einfach die Details. Ja, Kostenersparnis, aber da gab es nicht genug Erklärungen, wie das im Einzelnen dann sich zusammensetzt. Also das schien vielleicht, ich übersetze es mal einigen Anlegern, als ein bisschen unrealistisch und unausgegoren noch. Und die eigentliche Strategie, was man also außer Kostensparungen noch machen will, da waren auch zu wenig Informationen. Ich glaube, das drückt sich in diesem Trend bei Daimler aus.
Abgesehen von Daimler, es gab nicht viele Quartalszahlen heute, also von Unternehmensseite nicht so richtig viel Futter für die Börse. VW allerdings könnte das ändern. Die sollen in Kürze frische Informationen liefern.
Ja, das haben sie auch. Und der Aufsichtsrat tagt ja in Wolfsburg und auf der Agenda ist neben den frischen Informationen zu Investitionen auch die Lage bei der Premium-Tochter Audi. Die hatte in der Vergangenheit ganz starke Verkäufe eingebracht, ist schon eine Weile her vielleicht, und auch enorme Gewinne in die Konzernkasse gespült. Und Audi hat jetzt an Glanz eingebüßt, nicht zuletzt wegen Diesel geht vor allem, aber wegen der Modellpolitik. Autotester zum Beispiel monierten kürzlich, ein neues Modell sei ja von Passanten kaum vom alten zu unterscheiden gewesen. Also jetzt soll ein neuer Mann an die Spitze, ein Ex-BMW-Mann, wie man hört, Markus Dussmann. Es wäre eine Überraschung, wenn das jetzt heute nicht bekannt gegeben würde. Und Herr Dussmann war zuletzt im Vorstand von BMW für den Einkauf verantwortlich. Der VW-Chef Herbert Diess kennt ihn gut. Er kam ja von BMW nach München. Er hatte selber dieses Ressort vorher verwaltet. Und er hat offenbar dem Vernehmen nach sehr viel Druck gemacht, dass BMW jetzt den Mann freigibt für Audi. Und der Amtsinhaber Bram Schot, ein Niederländer, der sitzt auch erst kurz auf dem Chefsessel, war als Interimslösung zunächst eingesprungen, dann bestätigt worden, als der langjährige Chef Rupert Stadler wegen Dieselgate-Anschuldigungen ins Gefängnis musste. Aber ihm traut man in Wolfsburg offenbar nicht die Wende zu alten Erfolgszeiten oder zu neuen E-Auto-Zeiten mit den vier Audi-Ringen zu. Und wo wir gerade bei den neuen E-Auto-Zukunftsplänen sind, VW hat wirklich vor ein paar Minuten, das ist ganz druckfrisch, wenn Sie so wollen, die Pläne bekannt gegeben. In Auszügen zunächst, zwischen 2020 und 2024 sollen knapp 60 Milliarden Euro allein in Hybridisierung, Elektromobilität und Digitalisierung investiert werden. Das sind etwas mehr als 40% der Investitionen insgesamt in Sachanlagen, sagt VW, und der gesamten Forschungs- und Entwicklungsausgaben. Und allein 33 Milliarden davon will der Konzern für die Elektromobilität ausgeben. Und die Zahl der projektierten E-Fahrzeuge, der steige im Wesentlichen durch die Verlängerung des Betrachtungszeitraums, das geht bis 2029, auf rund 26 Millionen Fahrzeuge. Das sind viel mehr, als im Moment auf der Straße sind. Auch bei Volkswagen, also viel Grund fürs Gespräch mit Frank Rotauge, erst von AHP Capital Management. Was sagen Sie zu diesen Zahlen?
Ja, es ist schon interessant, was VW hier berichtet. Und ich finde, VW läuft da auch ihren Konkurrenten klar voraus. Sie haben bezüglich Elektro die klarste Strategie. und können die dementsprechend jetzt auch mit Umsetzung und mit klaren Indikationen, was kostet es, unterlegen. Und von daher, aus meiner Sicht, untermauert halt VW hier auch die Führungsstellung.
Ich habe jetzt nicht vorgelesen, dass auch die Werke, in denen im Ausland produzierte E-Fahrzeuge kommen sollen, aus Mladá Boleslav, aus Chattanooga, Foshan und Anting, das sind so die Details, die man offenbar bei Daimler vermisst hat.
Genau. Bei Daimler war die Strategie bis dato viel zu oberflächlich. Es lässt sich irgendwo in der Modellpalette noch nicht klar heraussehen, was wird elektrifiziert, wie geht man mit Hybridantrieben um, und das verunsichert die Anleger. VW ist hier wahrscheinlich auch deshalb ein bisschen weiter, weil gerade im unteren Segment, wo ja VW viel stärker ist als Daimler, natürlich die Elektrifizierung noch viel dringender ist. Also ich persönlich glaube, dass wir in wenigen Jahren die Kleinwagen fast ausschließlich elektrisch sehen werden. Und dann die mittleren und großen Autos, da wird sicherlich eine hybride Variante geben. Das ist einfach für vielen die Reichweite noch nicht ausreichend. Und hinsichtlich Wasserstoff ist die Technik einfach noch nicht weit genug.
60 Milliarden allein für die E-Mobilität, für Digitalisierung auch. Man will eine Konzern-Software-Tochter gründen, damit es nicht nur sozusagen eine Modellplattform gibt für die Hardware, sondern auch für die Software. Und dann gibt es ja noch mehr Investitionen, auch ins laufende Programm, damit das alles finanziert werden kann durch Diesel und Benziner. Wie will VW diese Summen stemmen?
Man muss sagen, dass VW finanziell recht gut dasteht. Ja. In den ersten 9 Monaten dieses Jahres haben sie einen Cashflow von 19 Milliarden operativ eingefahren. Und selbst wenn man die Investitionen abzieht, bleiben noch 9 Milliarden netto übrig, die quasi die Bilanz von VW stärken. Und das sind schon gigantische Summen, die dann eben auch in neue Produkte fließen können. Also da mache ich mir wenig Sorgen, zumal ja jetzt auch im Oktober der Absatz deutlich angezogen hat, 8% zugelegt. Also diese Autokrise, die wir in einigen Ländern haben, die scheint sich dem Ende zuzuneigen und die Aussichten bessern sich scheinbar.
Ja, das war die Einschätzung von Frank Rotauge von AHP Capital. Vielen Dank dafür. Und nachtragen möchte ich, VW steigt jetzt um 0,8%.
Dann schauen wir noch mal ganz kurz auf die ausländischen Aktien heute. British Telecom ist unter Druck. Warum?
Ja, da gibt es Anlegerbefürchtungen, dass wenn Labour, also die sozialdemokratische Partei sozusagen in Großbritannien bei den Parlamentswahlen gewinnt und die Regierung stellt, einen Vermögensverlust dann erleiden. Denn Labour will offenbar einen wichtigen Konzernteil verstaatlichen, die BT-Internetsparte Open Reach. Und zahlen die dann das, was als Wert derzeit im Raum steht?
Na, das ist die Frage. Dann die schwedische Bank SEB, die ist Teil einer Enthüllungsgeschichte, die sich ganz spannend anhört. Da geht es um Geldschwäche.
Richtig, und das hat die Aktie mächtig unter Druck gebracht in Stockholm, zum Teil minus von 14%. SEB geht es ja, wie anderen Banken da oben auch, Danske Bank, Swedbank, auch die Deutsche Bank war involviert über ihre Rolle als Korrespondenzbank, also sozusagen Vermittlerin von Zahlungen der Danske Bank im Baltikum, dass da Geldwäsche im Spiel sein soll. Und das bringt die SEB Bank heute mächtig unter Druck.
Dann sagen Sie noch, Herr Bartz, wie der Euro steht.
Der Euro steht bei einem US-Dollar 10,33. Das ist etwas mehr als gestern. Am Rentenmarkt überwiegend Kursgewinne bis 47 Eurocent. Dadurch die Umlaufrendite gefallen um einen Basispunkt auf minus 0,35%. Und der Goldpreis, er ist ein bisschen billiger als gestern, 1.463 Dollar, die Feinunze.
Danke, Ulrich Bartz nach Frankfurt. VW will grüner werden, wir haben es gerade gehört. Und auch alle möglichen anderen haben das auf dem Zettel, grüner zu werden. Unter anderem die Europäische Investitionsbank in Luxemburg. Bei uns kennt die so gut wie keiner. Sie gehört den Staaten der EU, also den Mitgliedern zusammen. Der französische Präsident Emmanuel Macron, der hat kürzlich für sich beansprucht, die Idee, sie zu einer Klimaschutzbank zu machen. Vermutlich ist der eigentliche Kopf dahinter der Präsident der Europäischen Europäischen Investitionsbank ein Deutscher. Er war Feuer und Flamme für die Idee, aber die deutsche Regierung hat nicht so richtig mitgezogen. Es gab auch noch andere Bremser, aber gestern Abend dann kam die Nachricht, die Europäische Investitionsbank will Gasprojekte jetzt tatsächlich nicht mehr länger fördern. Peter Kapern in Brüssel, ist damit die Europäische Investitionsbank jetzt wirklich eine grüne Bank geworden?
Also weil die Beschlüsse, die da gestern Abend in Luxemburg gefasst worden sind, tatsächlich doch noch sehr viel weiter reichen als nur, dass sie diese Gasprojekte erfassen, kann man sagen, sie ist jedenfalls die grünste Investitionsbank auf der Welt, wenn diese Beschlüsse umgesetzt sind. Schauen wir an, was die Bank da beschlossen hat. Von Ende 2021 an wird die Bank keinerlei Projekte zur fossilen Energiegewinnung mehr finanzieren. Ursprünglich sollte dieses Enddatum bereits bei 2020 liegen, aber es hatte Widerstand in einigen Ländern gegeben, die gesagt haben, wir brauchen die Gastechnologie, das Erdgas, die Energiegewinnung aus Erdgas als Übergangstechnologie auf dem Weg raus aus der Kohle. Deswegen hat man sich jetzt geeinigt auf Ende 2021 und schon zuvor, nämlich ab Ende 2020, wird die Bank darüber hinaus alle ihre Investitionen, die sie tätigt, an den Pariser Klimazielen ausrichten. Das in der Tat ist ein so großer Schwenk bei den Tätigkeiten dieser Bank, dass es heute ganz überwiegend Lob von allen Umweltschutzverbänden und Klimaexperten gibt, die sagen, das ist wirklich richtungsweisend und das kann ganz viel bewirken im Bereich der Energiegewinnung und darüber hinaus. Es gibt einen Punkt, der Umweltschützern, sagen wir mal, ein paar wenige Sorgen macht. Die EIB sagt, sie wird auch über 2021 Energieprojekte fördern, die mit dem sogenannten sauberen Gas verbunden sind, beispielsweise Biogas und Wasserstoff. Und da sagen nun Umweltschützer, das dürfe keinesfalls zu einem Schlupfloch werden, dass eben doch wieder Erdgas, reine Erdgastechnologie gefördert wird. Aber das sind doch eher geringe Bedenken. Und ansonsten ist der Applaus für diesen Kursschwenk der Europäischen Investitionsbank umgreifend hier in Brüssel.
Das heißt tatsächlich in der Praxis, bei der Finanzierung von Straßen oder wenn sie Kredite für kleine Unternehmen gibt, dann muss die Investitionsbank tatsächlich immer überprüfen, mit wie viel CO2-Ausstoß sowas verbunden ist.
Im Prinzip ja. Und sie muss dann festlegen, ob dieser CO2-Ausstoß, der bei bestimmten Projekten anfällt, noch abgedeckt ist durch die Ziele, die das Pariser Klimaabkommen setzt. Das reicht ja erstmal bis 2030 und definiert, dass der Temperaturanstieg weltweit auf deutlich unter 2 Grad limitiert werden soll. Es ist dort nicht die Rede von einer Null-Emissionspolitik, aber eben von diesem Ziel deutlich unter 2 Grad. Und alle Investitionen, die die EIB tätigt, sollen von Ende 2020 an diesem Ziel folgen.
Aber kurz noch, weil wir uns vorhin darüber unterhalten hatten, dass das wirklich eine unterschätzte Bank ist, die wirkt klein jetzt im Vergleich. Das ist ja kein Bankenriese wie HSBC oder Deutsche Bank. Welche Schlagkraft hat sowas?
Die EIB ist ein Bankenriese, aber sie ist eben keine Geschäftsbank, sondern eine Investitionsbank. Und sie hat einen riesen Hebel, weil sie mit den Eigenmitteln ganz viel privates Kapital mobilisiert. Sie übernimmt Garantien und dadurch sind private Investoren bereit, mit in die gemeinsamen Projekte einzusteigen. Und dadurch hat sie eine enorme Hebelwirkung. Im nächsten Jahrzehnt will sie 1 Billion Euro in den Energiesektor investieren und das eben nach den neuen scharfen grünen Richtlinien. Das ist ein gigantischer Hebel, ohne den die Europäische Union ihre Klimaziele nie und nimmer würde erreichen können.
Und den gigantischen Hebel, den hat Peter Kapern erklärt. Danke. Je mehr Frauen im Top-Management eines Unternehmens sitzen, desto besser die Aktienperformance. Das hat die Investmentbank Credit Suisse in einer neuen Metastudie festgestellt. Und Konrad Busen hat sich das mal genauer angesehen.
Eines vorweg, einen ursächlichen Zusammenhang zwischen mehr Frauen im Management und besserer Aktienperformance möchte die Credit Suisse nicht konstruieren. Sind die Unternehmen besser, weil sie mehr Frauen in Führungspositionen haben? Oder sind gute Unternehmen einfach aufgeschlossener für neue Führungsideen, wie zum Beispiel Diversity, also auch mehr Frauen im Top-Management? Die Frage bleibt offen für Diskussionen, die Zahlen aber geben Hinweise. Um 3,6% besser haben sich die Aktienkurse von Unternehmen entwickelt, die mindestens 20% ihrer Top-Jobs mit Frauen besetzt haben. Für ihre Studie haben die Experten der Credit Suisse Daten seit dem Jahr 2010 ausgewertet, und zwar von mehr als 3000 Unternehmen weltweit. Demnach ist der Anteil von Frauen auf Führungsebenen innerhalb der letzten 3 Jahre von 14% auf 17% gestiegen. Die Studie der Credit Suisse zitiert auch andere Quellen, andere Studien, so etwa eine von der französischen Eliteschule INSEAD. Die hat herausgefunden, dass eine einzige Frau im Vorstand eines Unternehmens nicht ausreicht. Solche Konzerne schneiden im Schnitt schlechter ab als Konkurrenten, was die Performance der Aktienkurse angeht.
Soweit Konrad Busen. Otto von Bismarck wird folgendes Zitat zugeschrieben: Die erste Generation verdient das Geld, die zweite verwaltet das Vermögen, die dritte studiert Kunstgeschichte und die vierte verkommt vollends. Außer, dass an einem Kunstgeschichtestudium vielleicht doch weniger auszusetzen ist, als der Reichskanzler meinte, irrt Bismarck auch in einem anderen Punkt. Es gibt durchaus Unternehmerdynastien, die erfolgreich sind, auch über die vierte Generation hinaus. Das Firmenporträt, das schaut an diesem und den folgenden Freitagen auf berühmte, manchmal berüchtigte Familienunternehmen. Heute die C&A-Familie Brenningmeier. Malte Pieper.
Wir stehen in einem kleinen Waldstück im Norden der Niederlande, etwa 30 Kilometer südöstlich von Leeuwarden. An historischer Stelle, denn genau hier am Beginn Frieslands zog er über Jahrhunderte durchs Moor, der Treck der deutschen Gastarbeiter, die sogenannten Hollandgänger. Unter ihnen auch 2 Brüder aus dem westfälischen Mettingen, Clemens und August Brenningmeier. Schwer bepackt mit Tuchen, Stoffen und Kleidern, die sie an die Bauern der Region verkauften, bis sie gegen 1840 eine klare Ansage bekamen, erzählt Heimatforscher Jakob van der Weij.
In Holland hat man dann gesagt, es ist alles gut, aber es zahlen keine Steuer. Und das ist Konkurrent von den anderen Handelsleuten hier. So, sie sollen Steuer bezahlen und dann sollen sie auch ein kleines Gebäude haben, dass sie sich setteln.
Und so eröffneten die beiden Brüder 1841 im nahegelegenen Snake ihren ersten Laden, benannten ihn nach ihren Anfangsbuchstaben C&A. Das Geschäft gibt es bis heute. Von hier aus, von Friesland aus, gründeten sie schließlich ihr Weltreich. In immer weiteren Kreisen breitete sich C&A aus. War es doch die erste Kette, die beispielsweise Konfektionsware, also Kleider, von der Stange anbot, blickt Professor Birgit Felden zurück. Sie ist Expertin für Familienunternehmen an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin.
Die Idee, das auch tatsächlich in der Familie weiterzugeben und in der Familie zu halten, das gelingt ja gar nicht so vielen Familienunternehmen. Es gibt ja den schönen Spruch, der Vater erstellt's, der Sohn erhält's und beim Enkel zerschellt's. Und die Brenningmeiers sind über die Enkelgeneration schon lange hinaus.
Und inzwischen längst weltweit aktiv, wobei das Textilgeschäft nur noch rund 1/3 des Umsatzes ausmacht. Und obwohl der ganze Clan über den Globus verteilt ist, trifft man sich regelmäßig weitgehend inkognito noch immer am Stammsitz der Familie im westfälischen Mettingen. Zusammenhalt wird seit eh und je großgeschrieben. Und wie schon 1841 dürfen auch nur Familienmitglieder in der Führung des Clans vertreten sein. Wobei es ein großes Aber gibt: Nur wessen Eltern schon ganz oben waren, darf auch nach ganz oben.
Die dürfen dann auch sich bewerben für diesen internen Auswahlprozess. Und wenn sie es dann schaffen, das dauert ungefähr 10 Jahre, dann können sie erste Führungsverantwortung wahrnehmen und dann auch Anteile erhalten. Mit 55 endet dann schon das aktive Engagement und mit 63 müssen die Anteile dann auch wieder verkauft werden.
Zwar geht es auch innerhalb der Familie Brenningmeier nicht reibungslos vonstatten. Vor einigen Jahren etwa schrieb man sich erst quasi eine 100-seitige Gebrauchsanweisung, wie man bei Streit miteinander umgehen will, schuf eine Art Clearingstelle. Betriebswirtschaftlich stimmte das Klima aber fast immer in den letzten Jahrzehnten, bis auf eine Schwächephase zur Jahrtausendwende.
Das war ein Unternehmen, was allen Unrufen zum Trotz den ersten Minirock auf den Markt brachte und den ersten Bikini. Gleichzeitig aber seinen weiblichen Angestellten vorschrieb, dass die Röcke das Knie zu bedecken hatten.
Nach innen also wurden die Angestellten an der kurzen Leine gehalten. Patriarchalisch der Führungsstil, immer den konservativ gelebten katholischen Glauben zur Hand. Erst seit wenigen Jahren gibt es auch Frauen in der Führung der C&A Holding. Nach außen gibt man sich verschlossen, abgekapselt, geradezu öffentlichkeitsfeindlich, resümiert Unternehmensberaterin Birgit Felden.
Ich glaube, offen gestanden, dieser Mythos ist nicht mehr zeitgemäß. Ich glaube, dass die Familie Brenningmeier erkannt hat, dass sie sich öffnen muss, dass sie transparenter sein muss, was die wirtschaftlichen Entscheidungen anbelangt. Sie hat sich geöffnet für externe Manager, was vor einigen Jahren sicherlich noch nicht möglich gewesen wäre. Damit holt sie sich zusätzliches Know-how ins Haus.
Und öffnet sich auch, was ihre Produktionsprozesse angeht. Nicht ohne Druck, aber wie für viele Textilhersteller war der November 2012 ein einschneidendes Datum. Als damals in einer Textilfabrik in Bangladesch mehr als 100 Arbeiterinnen starben, die Kleider für Europa zusammennähten. Wir müssen uns immer wieder die Frage stellen, wiederholt seitdem C&A-Vorstand Donald Brenningmeier das neue Unternehmensmantra, wie werden künftige Generationen auf uns schauen und werden sie uns vorwerfen, dass wir nichts getan haben, um es besser zu machen?
How would the future generation and how would our children look back on our actions? And will they look on our actions favorably, or will they say, and specifically for my children, Dad, you knew about this, but you didn't do anything?
Na, besser nicht. Die Brenningmeiers, die C&A-Familie, ist trotz oder dank enger Familienbande erfolgreich. Und was schreibt die Wirtschaftspresse? Dass Deutschland dank eines Mini-Wachstums im dritten Quartal knapp an einer Rezession vorbeigeschlittert ist, das beruhigt die Kommentatoren nicht wirklich.
Das konjunkturelle Lagebild ist nach wie vor widersprüchlich, bemerkt die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Exportorientierte Betriebe kämpfen mit dem Auftragsschwund, entlassen aber nur zaghaft. Dagegen klagen der konsumnahe Dienstleistungssektor und das Baugewerbe über zu viele Bestellungen und fehlendes Personal. Gerade aus diesem Grund ist die Bundesregierung gut beraten, schrillen Rufen nach höheren Staatsausgaben die kalte Schulter zu zeigen. Während Konjunkturstimuli nichts als Strohfeuer wären, wäre eine Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen weit mehr. Nach Einschätzung der Börsenzeitung bieten die Zahlen bestenfalls eine Verschnaufpause, da sich an den grundlegenden Problemen nichts geändert habe. So ist zu beklagen, dass die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft seit mehreren Jahren deutlich rückläufig ist. Appelle der deutschen Wirtschaft an die Bundesregierung, hier unterstützend tätig zu werden, verhallen teils ungehört, teils springen die ergriffenen Maßnahmen zu kurz. Bei den Unternehmenssteuern etwa ist eine Senkung dringend angezeigt. Die Süddeutsche Zeitung verweist auf die schwächelnde chinesische Wirtschaft und die Handelskonflikte der USA. In dieser Situation sollte die Bundesregierung erkennen, was sie an Europa hat und Europas Wirtschaft stärken. Mit der neuen Kommissionspräsidentin von der Leyen bietet sich die Chance, den Binnenmarkt um Digitales, Finanzen und Dienstleistungen zu erweitern. Das würde zuverlässig Wachstum liefern, für das die Weltwirtschaft derzeit nicht mehr sorgt. Ein striktes Sparprogramm soll dazu beitragen, Daimler für die Zukunft fit zu machen. Die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe sind nicht überrascht, dass Vorstandschef Kelenius in Management und Verwaltung kräftig Stellen streichen will. Der Konzern ist bekannt dafür, dass er sich im Vergleich zu Wettbewerbern einen relativ großen Verwaltungsapparat leistet. Wenn sich die Stuttgarter nicht sputen, brummt ihnen Brüssel wegen zu hoher Schadstoffemissionen Milliardenstrafen auf. Großaktionäre wie Union Investment fordern von Kelenius eine Operation und keine Schmerztabletten, damit Daimler gesundet. So geht das aber nicht. Daimler kann und will richtigerweise nicht so radikal wie zum Beispiel Tesla agieren.
Das waren Stimmen von unseren Zeitungskollegen. Und damit enden wir auch hier gleich kurz vor den Nachrichten. Sie hören nach den Nachrichten ein Interview mit Frank-Walter Steinmeier. Von uns aus der Wirtschaftsredaktion im Deutschlandfunk gibt es weitere Informationen um 17.05 Uhr in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Hier im Studio war Sandra Pfister. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.